Für uns alle hier, die wir einen Gottesdienst besuchen, ist die Frage aller Fragen: Kann ich wirklich glauben? Kann ich glauben, dass eine ewige Liebe mich erschaffen hat, mich und die ganze Welt, mich durch das Leben geleitet und einmal vollenden wird? Und kann ich Jesus vertrauen, der diese Botschaft nicht nur verkündet hat, sondern mit seiner Person verbürgt? Tun wir nicht so, als ob das selbstverständlich wäre, glauben zu können. Gerade in unserer Zeit. Man redet heute von der Gottesvergessenheit. Martin Buber, bald nach dem Zweiten Weltkrieg, sprach von der Gottesfinsternis dieser Zeit. Vielleicht ist es heute nicht so dramatisch. Es wird im Grunde heute alles Mögliche geglaubt. Aber die christlichen Rituale und Antworten, sie ziehen nicht mehr so recht. Es ist heute mehr eine Art religiöse Indifferenz im Raum. Und viele Menschen, die man auch schätzt aus dem Bekannten- oder Freundeskreis, sagen: Ich lebe eigentlich ganz gut ohne Gott, wozu brauche ich ihn? Also, das mit dem Glauben ist gerade heutzutage neu angefragt. Oder besser gesagt, wir sind angefragt. Und der Glaube ist natürlich eine urpersönliche Entscheidung. Aber er hat mit unserer Lebensgeschichte, mit unserer Kultur, in die wir hineingeboren sind, zu tun. Und das nicht erst seit gestern. Und wir sagen in der jüdisch-christlichen Tradition, wir stehen schon seit Jahrhunderten als geschichtlich gewachsene Religion auf den Schultern von anderen. Und da ist die Zentralfigur Israels Mose. Uns muss natürlich bewusst sein, die Geschichten von Mose sind nicht historische Berichte. Es geht auch da nicht nur um den historischen Mose, sondern in Mose und seinen Geschichten wird im Grunde die Glaubenstradition Israels, die über Jahrhunderte gewachsen ist, reflektiert und in Geschichten gefasst. Sie wissen, Mose, ein jüdisches Kind, das von der Tochter des Pharao großgezogen wird. Er hatte also eine doppelte Identität, privilegiert als Ägypter, aber vom Blut her ein Jude. Und das kommt in einer Szene durch, wo er als Erwachsener einen ägyptischen Fronvogt, einen seiner Landsleute, malträtieren sieht. Er greift ein und der Ägypter kommt zu Tode. Als er dann bei einem Streit zwischen zwei Juden schlichten will, dann droht ihm der eine: Wir wissen sehr wohl, was du auf dem Kerbholz hast. Und er weiß, der Boden ist zu heiß und er flieht. Er flieht in die Wüste, heiratet die Tochter eines Priesters und hat seinen normalen Beruf, Hirte. Und da, wie es in der Szene heißt, am Rande der Wüste, dort, wo das Leben aufhört, hat er diese seltsame Gotteserscheinung. Ein Dornbusch. Viele jüdische Ausleger deuten das auf das dornige Dasein des Volkes Israel unter der Sklavenherrschaft. Ein Dornbusch brennt und verbrennt nicht. Eine seltsame Koinzidenz. Die Herrlichkeit Gottes blitzt auf, strahlt auf und entzieht sich. Und diese geheimnisvolle Stimme sagt dem Mose, dich, dich will ich, um mein Volk zu befreien. Und er sagt, ich kann doch gar nicht, ich kann nicht einmal reden. Und die Stimme ermutigt ihn und er wächst im Grunde über sich hinaus. Selbst der Pharao, der sich zum Gegengott aufspielt, muss durch die vielen Plagen niedergerungen werden. Und dann führt Gott sein Volk heraus. Aber nicht der Auszug ist das eigentliche Ziel und der Zweck des ganzen Unternehmens, sondern am Horeb wollen sie ihren Gott verehren. Und jetzt sind wir wieder am Horeb in der ersten Lesung, in der Wüste. Und das Volk, vom Durst geplagt, Durst als das Grundbedürfnis, das wir haben, vom Durst geplagt, erinnert sich gar nicht mehr, dass Gott sein Volk herausgeführt hat. Sie brauchen natürlich einen Schuldigen. Warum hast du uns in diese missliche Lage geführt? Damit wir hier zugrunde gehen, verrecken? Und Mose mit seiner ursprünglichen Gotteserfahrung ist natürlich von dieser Not innerlich affiziert. Was soll ich mit diesem Volk? Aber dann die Stimme Gottes erneut, Schlag an den Felsen, wohlgemerkt am Horeb. Dort, wo Gott sich bald endgültig offenbaren wird, in seinem Zehnwort, in einer neuen Erscheinung vor Mose, wo die Herrlichkeit Gottes an ihm vorüberzieht. Merken Sie, der Glaube führt gerade in Notsituationen. Ich kenne viele Menschen, die mir als Seelsorger den Satz gesagt haben, Pater, ohne den Glauben hätte ich das und das nicht bestanden. Der Glaube ist eine unsichtbare Kraft, eine verborgene Kraft. Manchmal muss man ihn an den Wänden sich blutig klopfen. Manchmal springt das Wasser aus dem Felsen. Und manchmal ist es ein sprudelnder Quell aus der Tiefe. Jesus redet davon. Also, Glaube, wie würden wir heute sagen? Das Wort Gott ist ja schon so verdorben. Vielleicht eher sagen, Glaube, um ihn auch Fernstehenden, Suchenden nahe zu bringen, ist für mich eine geheimnisvoll sprudelnde Kraft aus der Tiefe, auf die ich vertraue, die mir nicht einfach zur Verfügung steht, so wie Gott mir nicht zur Verfügung steht. Er bleibt der Unverfügbare. Das ist die Urtradition der Bibel, diese Gotteserfahrung des Mose, die durch menschliche Engpässe, durch menschliche Not und der Fels des Atheismus ist das schreckliche Leid, wie Georg Büchner gesagt hat. Das Leid und die elenden Krankengeschichten und der Trümmerhaufen der Geschichte, die Katastrophen, wo sich einer an die andere reiht. Das ist schon eine Herausforderung an diese unsichtbare Kraft, die uns zufließen soll, zu glauben. Gehen wir zum Evangelium. Eine wunderbare Szene, ziemlich lang für ein Sonntagsevangelium. Ich möchte eigentlich nur auf zwei Züge hinweisen. Jesus wird da ganz und gar als Mensch geschildert. Auf der einen Seite, er ist müde, es ist die heiße Mittagszeit, Er ist erschöpft, er hat Durst, er hat Hunger. Vielleicht kann man auch mal sagen, er wollte von seinen quasselnden Jüngern mal die Ruhe haben, hat sie alle weggeschickt. Und dann kommt eine Frau, ganz ungewöhnlich. Es wird immer erzählt, dass man Wasser schöpft, entweder am Morgen, höchstens kurz nach Sonnenaufgang, oder am Abend kurz vor Sonnenuntergang, in der Mittagshitze. Und in allen biblischen Geschichten sind es junge Frauen, Mädchen, die das Wasser holen. Und hier ist es eine erwachsene Frau. Und was immer hinter den 5 Männern steckt, wenn sie keinen Mann hat, ist sie eine rechtlose Frau. Also auch als Frau noch einmal prekär dem Leben ausgesetzt. Und die beiden kommen ins Gespräch. Über das physische Grundbedürfnis zu trinken. Und das Gespräch geht eigentlich immer mehr in die Tiefe. Das irdische Wasser wird zum Symbol für ein anderes Wasser. Für das Wasser, wenn man mit Mose redet, das Wasser des Gesetzes, der Offenbarung Gottes, die am Horeb ergeht. Und bei Jesus für das Wasser des Geistes, das er in jedem Menschen wecken will. Und das ist im Grunde für die Frage, kann ich glauben, kann ich vielleicht auch den Glauben anderen vermitteln? Der zweite Ansatzpunkt. Ich folge meiner tiefsten Sehnsucht. Ich gehe nicht in meinen physischen Bedürfnissen auf. Ich schätze meine emotionalen Bedürfnisse und die Beziehungen, in denen ich lebe, aber in meiner Bedürfnispyramide versuche ich, und die Ägypter haben ihre Pyramiden an der Spitze vergoldet, von der goldenen Spitze des Lebens her, von der Beziehung zu Gott her, das Fundament meines Lebens zu sehen. Das ist im Grunde der Sinn dieses Gesprächs. Und wunderbar, diese Frau als erste Missionarin, die beste Predigerin eigentlich im ganzen Neuen Testament. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Er hat mir meine Existenz von innen her erhellt. Ist er vielleicht der Messias? Nicht die kraftvolle Bekündigung, glaubt das, sonst landet ihr in der Hölle. Nein, er hat mir meine Existenz neu geschaffen, mich neu sehen lassen. Und das ist bis heute eine tiefe Sehnsucht der Menschen. Und sich dann als Antwort auf eine Frage, auf eine Einladung frei zu entscheiden, ist er vielleicht der Messias? Denn wenn er das ist, kannst nur du das entdecken, und zwar in aller Freiheit. Können wir glauben? Ja, wenn wir diesem Weg der Sehnsucht folgen und wenn wir in Jesus das Urbild des Menschen, ja, das Urbild unserer selbst entdecken, unsere eigene messianische Existenz, wenn Sie so wollen. Und jetzt Paulus. Paulus war ein tiefgläubiger Jude. Und wenn wir ihn zu schnell zum Fanatiker machen, verkürzen wir ihn. Er hat an den Gott Israels mit allen Fasern seines Herzens geglaubt. Aber auch mit einer gewissen Enge. Wenn das nicht eingehalten wird, dann gehört ihr nicht dazu. Das war offenbar seine Einstellung zu den Leuten, die Jesus für den Messias hielten. Und ein gekreuzigter Messias ist bis heute eine Provokation. Das konnte Paulus nicht. Und dann dieses, ja, wie soll ich sagen, dieser Einschlag, dieser Blitzschlag vor Damaskus. Im Grunde dieses Damaskus-Erlebnis, nur so kann man Paulus verstehen, ist das A und O auch seiner akademischen Theologie. Und das schwingt überall mit. Und im Römerbrief, einem theologischen Traktat, heißt das, der Sünder und jeder Mensch, egal wo er steht, ist gerechtfertigt, ist geliebt, ist angenommen. Das entfaltet er. Und dann kommt das fünfte Kapitel, wo wir die ersten Verse gehört haben. Er fasst im Grunde zusammen, gerecht gemacht. Und schon das Wort Glauben ist missverständlich. Bei Paulus ist dieses Wort griechisch pistis sowohl das Vertrauen Gottes zu uns in Christus als unsere Antwort des Glaubens. Also gerecht gemacht aus diesem gegenseitigen Verhältnis des Vertrauens. In der Einheitsübersetzung wird nun der Indikativ übersetzt, haben wir Frieden mit Gott. Man könnte genauso vermutlich treffender übersetzen, lasst uns Frieden halten mit Gott. Das ist unser Beitrag. Denn durch Christus haben wir den Zugang zu Gott. Und wir haben Stand gefunden. Und auch das Wort, wir rühmen uns, eher missverständlich. Paulus polemisiert im Korintherbrief gegen die, die sich rühmen. Also es ist kein Selbstruhm. Das sich rühmen ist die Dankbarkeit vor Gott. Lasst uns dankbar sein, lasst uns selbstbewusst sein. Aufgrund dieser Zuwendung Gottes und das gerade in den Bedrängnissen des Lebens. Das ist die Nagelprobe. Wenn du in die Enge geführt wirst, wenn wir nicht mehr aus noch ein wissen, wenn es uns dreckig geht. Und dann das Durchhalten in der Bedrängnis. Das ist es, die Geduld. Wörtlich drunter bleiben, sich nicht von den Wogen der Bedrängnisse hin und her und letztlich in die Tiefe ziehen lassen. Nein, ich versuche im Glauben den Kopf oben zu halten. Denn, das sagt Paulus, es läuft auf die Hoffnung hinaus und nicht die Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist in der ganzen jüdischen Tradition das Aufblitzen dieser Gegenwart Gottes in Gegenwart und Entzug in der Geschichte. Die Hoffnung ist eine Gegenwartsgestalt. Das ist das, was Paulus uns sagen will. Und diese Hoffnung enttäuscht und beschämt nicht. Und das ist Glaube. Und der Ausweis der Hoffnung ist für Paulus die Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Und zwar eine Liebe, die nicht nur unser kleines Liebesgefühl ist, sondern eine Liebe, die uns vom Geist her überkommt und die von innen her als Quell ins ewige Leben strömt. Glauben wir wirklich? Ich glaube, die Antwort darf man getrost dem lieben Gott überlassen. Keiner kann über sich selbst letztlich urteilen. Das Urteil steht Gott zu. Aber eins können wir sagen, wenn der Quell dieser ewigen Liebe in uns sprudelt, dann glauben wir. Amen.